Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Und jetzt sind wir bei einem Thema, das in den vergangenen Tagen für Aufhorchen gesorgt hat. Die sogenannte Mitte der Gesellschaft wird immer empfänglicher für menschenfeindliche Positionen. Darauf hat die aktuelle Mitte-Studie verwiesen. Rund 8% haben ein rechtsextremes Weltbild. Und es zeigt sich im Sport. Der Vereinsfußball hat ein gravierendes Problem. Ein weiteres Ergebnis der Studie lautet nämlich, dass rassistische Aussagen von Fußballvereinsmitgliedern weit überdurchschnittlich bejaht werden. Patrick Seibel fasst das zusammen.
Den Befragten der Studie wurden 4 rassistische Aussagen vorgelegt, wie zum Beispiel, Weiße sind zu Recht führend in der Welt oder wenn sich schwarze Menschen mehr anstrengen würden, würden sie es auch zu etwas bringen. Mitglieder von Fußballvereinen stimmten den vorgelegten Aussagen deutlich häufiger zu als Mitglieder anderer Sportvereine oder Menschen ohne Mitgliedschaft in einem Sportverein.
Im Fußball ist es also so eine Art Zusammenspiel aus Wettbewerb, Männlichkeit und Körperlichkeit, das den Vereinsfußball am Ende zu einem Ort des exklusiven Zusammenhalts machen kann, der Menschen mit diesen Einstellungen hervorbringen kann und Menschen mit ihren gemeinsamen rassistischen Einstellungen abholen und zusammenbringen kann. Und das sind unter anderem die Faktoren und Konstellationen, die rassistische Einstellung im Fußball auf jeden Fall begünstigen.
Sagt Hannes Delto, Sozialpsychologe an der Universität Osnabrück. Er hat als Co-Autor der Mitte-Studie den Vereinsfußball unter die Lupe genommen, weil Fußball die mit Abstand populärste Sportart in Deutschland ist. Die Zustimmungsraten zu rassistischen Aussagen sind im Fußball teilweise bis zu 4-mal höher als in den Vergleichsgruppen. So stimmen beispielsweise 16% der Befragten aus dem Fußball der Aussage zu, Weiße sind zu Recht führend in der Welt, im Vergleich zu 4% der Mitglieder anderer Sportvereine und 8,5% der Befragten ohne Mitgliedschaft.
Wir können nur Vermutungen anstellen, ob unter Vereinsmitgliedern in Sportarten mit vergleichbaren Bedingungen wie im Fußballsport und in Fußballvereinen rassistische Einstellungen ähnlich ausgeprägt sein könnten. Aber tatsächlich haben wir dazu überhaupt keine verlässlichen Daten und schon gar nicht repräsentativ.
Rassismus im Fußball ist kein Nischenphänomen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil Fußball in Deutschland Sportart Nummer 1 ist und damit auch prägend für die Zivilgesellschaft. Auch bei sogenanntem positivem Rassismus liegen die Mitglieder von Fußballvereinen an der Spitze. Knapp die Hälfte stimmt der Aussage zu, schwarze Menschen seien im Sport besonders talentiert.
Unsere Daten zeigen, dass befragte Personen, die der Aussage zustimmen, schwarze Menschen sind im Sport besonders talentiert, auch eher bereit sind, offene rassistische Aussagen zu befürworten. Und das heißt, dass positiver Rassismus und offener negativer Rassismus eng miteinander verbunden sind.
Nicht nur der Vereinsfußball im Amateurbereich, auch der große Profifußball ist betroffen. Auch wenn die Clubs und Verbände immer wieder Kampagnen für Inklusion und Toleranz starten und Fußball ein globales Image pflegt, gibt es strukturellen Rassismus, sagt Hannes Delto.
Schwarze sind entweder gar nicht repräsentiert oder deutlich unterrepräsentiert in Leitungsfunktionen des Profifußballs. Und damit ist der Profifußball alles andere als ein Vorbild für eine progressive und offene Gesellschaft.
Auch in der Berichterstattung über Fußball seien immer wieder rassistische Stereotype präsent, ob unterschwellig oder offen ausgesprochen. Gerade hier zeigt sich, wie sogenannter positiver und negativer Rassismus zusammenhängen.
Wir können auch immer wieder beobachten, dass schwarzen Fußballspielern oftmals besonders athletische Kompetenzen zugesprochen werden und ihnen gleichzeitig eine gewisse Spielintelligenz im Vergleich zu weißen Fußballspielern abgesprochen wird.
Berichtet Patrick Seibel. Und mit der Frage, wie Sportvereine ganz allgemein Werte vermitteln könnten, beschäftigt sich der Sportpädagogikprofessor Christian Gaum von der Ruhr-Uni Bochum. Das wollte ich mit ihm besprechen und habe ihn zu Beginn unseres Interviews kurz vor der Sendung als erstes gefragt, überraschen Sie die Ergebnisse aus der Mitte-Studie zum Fußball?
Zumindest ein Stück weit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sozusagen völlig desillusioniert wäre, weil ich sagen würde, Mensch, der Sport müsse doch all das Positive leisten, wieso gerade da. Aber dass es speziell im Fußball so auftritt, ist schon ein Stück weit überraschend, weil dort zumindest auch von der Organisation unglaublich viel Aufwand in Kampagnen und Arbeit investiert wird, um dem entgegenzuwirken. Und das scheint nicht so ganz zu fruchten. Das ist schon überraschend, ja.
Wie können denn Werte vermittelt werden, ohne dass vielleicht Vereinsarbeit überfrachtet wird?
Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Und da ist jetzt vielleicht der Fußballsport mal als solcher, jetzt insbesondere auch in den Vereinen, also klassisch in der Breite, doch wiederum interessant, wo es zumindest Hinweise gäbe, wie man das auch erklären kann. Also Fußball ist, wenn man sich Studien anguckt, in Sachen schlechtes Benehmen immer Spitzenreiter. Also der Fußballsport fällt schon durch was auf, dass hier Verhaltensweisen, die wir an sich nicht als sozial wünschenswert erachten, inzwischen ja fast zur Normalität gehören. Sie sind irgendwie mit der Fußballkultur verwoben, untrennbar. Man kennt das als Beleidigung, ne, Beeinflussung des Schiedsrichters, ständig geht der Arm hoch und so weiter. Und man versucht dort natürlich auf dem Platz auch Gegnerinnen, Gegner gezielt durch Provokationen aus dem Konzept zu bringen. Und vielleicht kennt man sowas auch, naja, ich würde sagen, ist fast ein bisschen anschlussfähig an gesellschaftliche Tendenzen. Im Fußballsport werden Dinge auf einmal sagbar oder auch ja machbar, die dann natürlich sich auch in Überzeugung und Einstellung widerspiegeln könnten. Also das wäre so ein Problem.
Wenn man aber jetzt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt ja eigentlich relativ viele Kampagnen und ja auch tatsächlich mehr als jetzt irgendwelche Clips, sondern auch durchaus Initiativen, ja auch gerade im Fußballsport. Welche Initiativen kennen Sie denn, die da irgendwie ansetzen können und etwas bringen?
Das ist tatsächlich unglaublich schwer zu messen. Also das ist ja ein Grundproblem, dass wir bei aller theoretischer Plausibilität, was der Sport leisten kann, gerade im Sinne von Wertevermittlung, integrativem Potenzial und jetzt auch konkret an diesem Beispiel demokratischer Bildung, das ist ganz schwer tatsächlich herauszufinden, hat das jetzt im Verein so geklappt. Es gibt da kaum Längsschnittstudien, die wir aber bräuchten. Und was sich jetzt allerdings zumindest zeigt, wenn man so auf die Ansätze blickt, wir können da ganz klassisch eigentlich zwei Dinge differenzieren. Ist ein bisschen einfach runtergebrochen, aber es hilft. Wir haben entweder stärker erfahrungsorientierte Ansätze, wo es tatsächlich dann auch um das gemeinsame Sporttreiben geht, um Werte des Sports, die zu erleben. Und wir haben Ansätze, die eher so wissensorientiert sind, also klassisch aus der politischen Bildung kommen, dass wir tatsächlich auch etwas über Demokratie und demokratische Strukturen und Partizipation wissen müssen. Also eher auf so einer vielleicht Verbands- und Organisationsebene dann auch wirksam wird. Was da wirkt? Wahrscheinlich müssen wir beides irgendwie miteinander verzahnen. Denn wo ich als Sportpädagoge sagen würde, das kann schlecht klappen, ist, wenn wir in den Fußballverein gehen, in den Sportverein über den Fußball hinaus und sagen, so, wir machen jetzt klassisch politische Bildung, nutzen also den Sport als Instrument. Denn Menschen gehen in diese Vereine, naja, zunächst mal, weil sie Sport treiben wollen und nicht, weil sie demokratische Bildung irgendwie zum Thema machen wollen.
Es ist aber ja jetzt auch eine ziemliche Aufgabe für zum Beispiel TrainerInnen, Übungsleiter, die in Fußballclubs dann zum Beispiel jetzt sind, wo es ja belegt ist, dass die Gruppen sehr divers sind. Wie kann man da möglicherweise auch eingreifen, ohne dass jemand sofort ausgeschlossen wird, wenn man vielleicht dahin wirken möchte, dass jemand nochmal eine Äußerung oder Haltung überdenken kann?
Für die praktische Arbeit sind, glaube ich, zwei Dinge, mindestens zwei, ganz wichtig. Das erste ist, wenn Trainerinnen, Übungsleiter als Vorbilder agieren sollen, dann dürfen wir sie auch nicht überfordern. Zunächst mal, wenn ich herantreten würde, und das kenne ich aus eigenen Studien, und sagen würden, ihr müsst auch was für die Demokratie tun. Das ist erstmal, ich muss erstmal gucken, dass mein Spielbetrieb läuft. Und wenn man sich dann mit den Menschen unterhält, ist ganz spannend, dann ist es oft so, dass die allerdings Dinge tun, die ganz essentiell sind. Wenn man also fragt, was ist dir denn wichtig für deine Mannschaft? Und dann kommen Aussagen wie, na, ich will schon, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir auch offen bleiben, dass wir auch neue Menschen sozusagen hier aufnehmen, ne? Dass wir eine Art Willkommenskultur zelebrieren, dass ihr selbst auch entscheidet, was hier passiert. Also für junge Menschen pädagogische Arbeit ganz entscheidend. Und jetzt kommt ja die Krux, was Sie angesprochen haben. Wie gehen wir jetzt um, was durchaus passiert, wenn Personen dort Dinge natürlich kundtun, ihre Überzeugung nach außen bringen, wir sagen, das wollen wir nicht haben. Wir müssen da frühzeitig darauf reagieren, also sozusagen das Ignorieren, dem keine Aufmerksamkeit zollen, in dem Motto nach, naja, das wird schon wieder weggehen, das ist aus zwei möglichen Folgen sehr problematisch. Erstens wird somit das eigentlich nicht gewollte, das nicht Sagbare wieder sagbar und dann auch irgendwann eben auch zur Überzeugung, ja, das ist ja völlig okay. Und zweitens verliere ich auch sehr viele von den Menschen, Naja, die eben nicht in solche ideologischen Entgleisungen oder auch Fehlüberzeugungen hineinlaufen. Also die gehen tatsächlich und das merken wir immer. Und genau die müssten wir ja halten. Also klare Grenzen brauchen wir auch in der Praxis.
Da sprechen Sie jetzt etwas an, das eine Co-Autorin der Mitte-Studie, die Professorin Beate Küpper, auch so in die Richtung diese Woche im Heute-Journal gesagt hat. Also aus ihrer Sicht hilft gegen Radikalisierung in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit für die, die sich für die Demokratie engagieren und weniger Aufmerksamkeit für die, die die Demokratie verachten, hat sie gesagt. Gehen Sie damit?
Ich neige zu einem Ja, aber. Also zunächst mal ist es sehr positiv, wenn wir die positiven Beispiele auch betrachten. Wir kennen das, Menschen interessieren sich zunächst mal für das Erschreckende. Das ist also auch eine Art und Weise, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich einer oftmals sehr lauten Gruppe, die dann aber doch oftmals auch gar nicht so dominant ist in ihrer Anzahl. Wir können das aber nicht ignorieren, dass die dort laut schreien und auch Dinge im Prinzip praktizieren, die wir nicht haben wollen. Weil wenn wir es ignorieren, dann ist genau dieses Problem, dass im Prinzip solche Gruppierungen, naja, ihre Deutungshoheit dadurch auch erst gewinnen. Wir müssen also klare Grenzen ziehen, sollten aber immer wieder versuchen, diese positiven Beispiele herauszustreichen, denn die Vorbildwirkung dieser Beispiele ist gerade für Menschen, ich möchte es mal so formulieren ganz direkt, die noch nicht hoffnungslos verloren sind. Und das sind nämlich sehr viele, die das noch nicht sind, die wir auch noch erreichen können. Die ist immens. Also wenn man auch sieht, es funktioniert und es gibt ganz tolle Ideen und da gibt es einen Verein, der zusammenarbeitet, wo Menschen ganz unterschiedlicher Einstellungen, ganz unterschiedlicher Merkmale zusammen Sport treiben. Das ist wichtig. Das muss auch in den Vordergrund. Wir dürfen allerdings die anderen nicht einfach so im Stillen da vor sich hinwerkeln lassen, weil dann bilden sich tatsächlich solche Nischensektoren und teilweise insbesondere in der Fankultur, auch wenn das nicht unser Thema ist, tatsächlich auch Unterwanderung.
Demokratieförderung im Fußballverein. Geht das? Das waren die konkreten Empfehlungen des Sportpädagogen Christian Gaum von der Ruhr-Uni in Bochum.